Hallo meine lieben enlivened People, willkommen zu diesem entspannten Video auf eurem Lieblingspodcast im weiten Internet da draußen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte ein überraschendes Wochenende. Ich hatte mich nicht darauf eingestellt, was genau passiert und dann ist es passiert. Ich bin voll wieder in das RTS-Genre reingefallen, einfach weil ich Bock drauf hatte und hatte gemerkt, wie sehr ich das doch vermisst habe und wie sehr sich das unterscheidet von dem, was man heutzutage so zockt, dass das so ein ausgestorbenes Genre ist, dem man ja auch irgendwie gar nicht mehr so krass begegnet. Die Sachen, die erscheinen, sind dann eben so Ausnahmefälle. Und wenn man sich dann noch so eine Studie vom letzten Jahr, so einer britischen Studie anguckt, dass das Interesse an Strategiespielen, an RTS-Spielen, an Aufbauspielen so um 30% abgenommen hat, also immer weniger Leute Bock auf Strategiespiele Strategiespiele haben und das damit zusammenliegt, weil der moderne Alltag schon so komplex geworden ist, dass die Leute sich dann abends oder wann auch immer nicht in Strategiespiele hineinversetzen können. Stimmt mich das traurig im Allgemeinen, aber im speziellen Individuellen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich so eine Goldgrube, eine Erfahrungsgrube, ein ganz, ganz tolles Spielgefühl, was mir andere Spiele nicht liefern können. Und ich glaube, Fortnite-Kids verstehen, wissen einfach nicht, was ihnen da gerade entgeht. Aber wenn man irgendwie, glaube ich, wenn die Synapsen auf Burnout geschaltet sind und man 360-mäßig durch die Map cruist und alles nieder ballert, Victory, Royal, Chicken Dinner, Winner, Winner, Chicken Dinner, dann verkennt man da was ganz Tolles. Ich habe am Wochenende stundenlang in Iron Harvest verbracht. Das ist ein Strategiespiel oder ein RTS aus dem Jahr 2020, also mitten in der Pandemie erschienen, im Herbst. Ich habe das aus früher, also ich glaube, war es Anfang 20, war ich tatsächlich noch auf so einem Preview-Event und habe da ehrlich gesagt nicht viel von bisher noch nie von viel von gesehen. Ich hatte es nicht auf dem Schirm gehabt und habe mich dann seit diesem Preview-Event in dieses Spiel verliebt, ein deutsches Spiel eines deutschen Studios aus Bremen, nämlich von King Art Games. Und das ist so, wie ich RTS total gern hab. Und es sei euch wärmstens empfohlen, nicht jetzt nur vom Setting, nicht nur von der Atmosphäre, weil da kann man sich wirklich sehr schön einlesen und sehr schön einschauen, denn diese Welt 1920 plus, also Iron Harvest, basiert auf einem alternativen Europa des 20. Jahrhunderts, irgendwo nach dem Ersten Weltkrieg. Aber die Menschen kämpfen nicht nur gegen Menschen, sondern Menschen kämpfen auch gegen Mechs und Menschen und Mechs kämpfen gegen Menschen und Mechs. Roboter und Menscharmeen. Und das macht doch schon irre Spaß, weil man hier Armeen divers zusammenstellen kann. Und das Tolle ist, und ich finde, das steckt auch irgendwie im Namen Iron Harvest, Eisenernte, es ist unglaublich wichtig, dass man Einheiten behält. Weil je länger Einheiten überleben, desto stärker werden sie. Und wenn Einheiten sterben, dann kann man die halt ernten. Also beispielsweise, wenn ich dem Gegner seine Mechs kaputt schieße, dann kann ich die Trümmer und die Rostteile, die übrig bleiben, die kann ich einsacken und dann in neue Einheiten investieren. Also man muss schon echt clever haushalten in diesem Spiel und die Truppe muss immer schön zusammenbleiben. Und ich sag gleich, es ist nicht das beste Skirmish-Spiel. Es war irgendwie nie auf Skirmish ausgelegt. Also ihr könnt euch da nicht wirklich großartig. Ich habe noch nie wirklich eine Multiplayer-Partie gespielt. Da müsste man sich echt mal angucken, ob das Ding überhaupt noch eine aktive Multiplayer-Szene hat. Aber letztendlich so gegen KI-Gegner auf einer normalen Skirmish-Karte, das macht relativ wenig Sinn. Was man aber auf jeden Fall spielen sollte, sind die Kampagnen, wo man eben in alternative, also in die Haut von alternativen Ländern schlüpft, nämlich Polen, Russland, Deutschland. Es gibt noch weitere Spezialkampagnen, die dazugekommen sind über DLCs, aber dieses Spiel ist schon ordentlich knackig, ordentlich schwer und ordentlich schweißtreibend. Und ihr führt eigentlich in diesem Spiel in jeder Mission immer einen Vielfrontenkrieg, seid permanent zwischen Verteidigung und Angriff hin und her. Und der Gegner überrennt euch, wenn er es kann. Und wenn er es will, dann macht er das halt einfach. Also diese KI ist echt bösartig und das hat mich 4 Stunden am Sonntag gekostet. Es war ein regnerischer Sonntag. Ich war auch noch kurz in einem Stream gewesen und habe nach dem Stream eigentlich weitergespielt und ich hatte Kopfschmerzen, ich war aufgelöst und dann habe ich letztendlich diese Mission geschafft. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe sogar Samstagabend noch dran gesessen und also einen Tag zuvor und bin ich weitergekommen, bin gescheitert, habe neu gestartet, bin gescheitert, habe neu gestartet, bin gescheitert und ich wurde jedes Mal cleverer und am nächsten Tag so mit einer Mütze schlafen. wusste ich, okay, ich habe ungefähr eine Strategie. Ich weiß, Angriff ist die beste Verteidigung und da habe ich diese Mission auch abgeschlossen. Und da hätte ich jetzt auch, glaube ich, 4 Stunden in einem Story-Game sein können, aber 4 Stunden permanent in dieser RTS-Hölle zu sein und Millionen Entscheidungen, das ist natürlich übertrieben, aber so viele Entscheidungen gleichzeitig treffen zu müssen hintereinander, die allesamt mich Niederlage und Sieg kosten können, das treibt meinen Prozessor schon ordentlich ans Limit und dass ich, also eine Zen-Ruhe, die ich danach empfunden habe, unvergleichbar. Lustig ist, dass als ich nämlich mit Iron Harvest mit der ersten Kampagne dann quasi durch war, ich habe das Finale gespielt, dann hatte ich dieses Setting, dann dachte ich mir, oh, du musst jetzt mal wirklich alles wieder runterladen, du musst jetzt alles wieder ausprobieren und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass auch definitiv ich ein paar Videos zur Stronghold Crusader zur Definitive Edition machen will. Aber ich war trotzdem neugierig, einfach mal wieder diese goldenen 2000er zurückzukehren, denn die goldenen 2000er, die gelten als Ära, in denen es so viele Genres noch gab, die heute echt ausgestorben sind und in denen diese Genres so unglaublich viele Vertreter und unglaublich viele Gesichter hatten. Also ich kann auch gerne Third-Person-Shooter zum Beispiel einwerfen, die sind eigentlich heutzutage ausgestorben. Fortnite wäre für mich, glaube ich, einer der aktiven letzten wirklichen Third-Person-Shooter, aber ich spreche bei Third-Person-Shooter nicht von Fortnite, sondern beispielsweise von Freedom Fighters beispielsweise. Und das war auch noch so eine Zeit, wo man das super gern gespielt hat, so 2000er, Ende der 2000er. RTS war damals super beliebt. Und da bin ich tatsächlich in einer besten Liste, in irgendeinem von YouTube zu YouTube zu YouTube. Wenn man dann plötzlich wieder in so einem Modus ist, dann klickt man sich auch weiter und möchte auch unbedingt mal so unbekannte Spiele sehen. Denn ich sage euch, das Spiel, das ihr wahrscheinlich sucht, das existiert schon. Das erscheint nicht erst morgen. Nur ist es natürlich klar, bei so vielen Spielen, die erscheinen, dass man in diesem Wald irgendeine Hilfe, irgendeine Kuratierung, man braucht irgendeine Fährte, um das zu finden, was man sucht. Und vielleicht wird man auch überrascht, dass man gar nicht wusste, dass das, was man gar nicht vorfindet, dasjenige ist, was man sucht. Und so einen Fall hatte ich tatsächlich dann kurz nach Iron Harvest, nämlich dann bin ich auf Original War gestoßen in einem YouTube-Video in einer besten Liste, die sich eher mit unbekannten RTS auseinandersetzt, denn Leute, ich kann Age of Empires nicht mehr hören. Das sind genauso diese Marken, die heute noch existieren, aber die für mich irgendwie nicht mehr diesen Charme haben, diesen 2000er-Charme, diesen Oldschool-nostalgischen. Es war alles mal anders. Gaming war mal komplexer. Gaming war mal mehr was für den Kopf. Und schaut euch Original War an. Ich werde auch noch eine Kolumne bei GameStar dazu schreiben. Man würde es jetzt in die Schublade Commander Conquer Alternative oder Commander Conquer Klon packen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verwende diese Begriffe nicht gerne, weil wenn ich das Original nicht gespielt habe, dann kann ich auch nicht unter Klonen unterscheiden. Und ja, Commander Conquer, die Trilogie ist runtergeladen. Ich möchte es mir auch angucken, aber da es so mainstreamig ist und da es mir jeder empfehlen würde, hat das bei mir immer nicht so, das interessiert mich dann nicht so. Ich würde gern so die Geheimtipps finden, weil von einem Mainstream-Produkt überzeugt zu werden, ist immer so ein bisschen simpel, weil es kennt halt irgendwie jeder und wenn man keinen Vergleich hat, dann findet man das natürlich automatisch gut. Aber es gibt vielleicht auch Spiele, die einfach nicht viele auf dem Schirm haben und vielleicht sogar noch mehr Potenzial hat, nur weiß es halt niemand. Und dann gibt's dieses Original War vom Studio Alta Games, das ist ein tschechisches Studio, erschienen Sommer 2001. Und das hat auch so ein super experimentelles Szenario, dass einfach die Weltmächte in die Vergangenheit reisen, um einen bestimmten Rohstoff zu klauen. Also die reisen alle zusammen in die Steinzeit, um sich da dann neben Dinos zu bekriegen, um da einen Rohstoff zu ernten, den sie dann quasi wieder in die Zukunft transportieren wollen. Also wie geil ist denn bitte dieses Setting? Super. Dann könnt ihr euch den Soundtrack anhören, der gibt mir so merkwürdige Italien-Urlaub-Vibes. Es wird an den Instrumenten liegen, aber das ist auch so übelst, nicht deplatziert, aber so neu arrangiert, das habe ich noch nie gehört. Hört euch bitte diesen Soundtrack an. Also allein diesen Soundtrack zu hören, das bringt euer Gehirn, das ist eine Zeitreise fürs Gehirn, also in einer Zeit, in der ihr euch noch nie aufgehalten habt. Und ich habe vieles schon über dieses Spiel gesehen und vieles schon gehört, aber es ist auch so übelst schwer in seinen Kampagnen, weil einfach jede Einheit unterschiedliche Features hat. Es gibt so unterschiedliche Features wie Autofahren, Sachen transportieren, dass das Rohstoffpäckchen aus der Zukunft in die Vergangenheit teleportiert werden und ihr euren Ingenieuren sagen müsst, dass sie die einsammeln, dann könnt ihr irgendwelche solarbetriebenen Autos bauen, müsst auch mit euren Einheiten haushalten, müsst Patrouillen ausweichen, könnt die Zeit beschleunigen, könnt die Zeit verlangsamen. Es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Und diese Kampagne spiele ich gerade und allein das zu spielen, den Soundtrack zu hören und das könnt ihr unproblematisch über Steam kaufen. Also jetzt, als ich am Wochenende gekauft habe, da war es von 9,99 € auf 1,99 € runtergesetzt. Und wenn ihr das über Steam kauft, es läuft einfach butterweich, obwohl das ein Spiel ist, das fucking 24 Jahre alt ist. Ich meine, wenn der Sale vorbei ist, dann kostet es wieder 10 €, aber selbst das, also dass es davon noch eine digitale spielbare Variante gibt. Ich würde auch echt gerne mal, wenn ich dann wieder plötzlich in dieses Nostalgie-Bad gefallen bin, würde ich eigentlich super gern Völker 2 Gold Edition spielen oder Tropico oder Tropico 2 oder, falls das noch jemand von euch kennt, America No Peace Beyond the Line, auch ein Age of Empires Klon, aber ganz ehrlich, das ist auch wieder so ein total interessantes Setting. Also Setting jetzt mal abgesehen jetzt von ewigem Mittelalter oder futuristischem Kram. Ich glaube, wir müssen nur noch viel mehr buddeln und dann bekomme ich Lust, sowas zu spielen und dann ärgert man sich natürlich, dass es halt erstmal, man muss es erstmal zum Laufen bekommen, ne? Man muss quasi seinen PC in eine Zeitmaschine verwandeln. Also, was ich mich nicht da alles mir in der Pandemie angeguckt habe mit Betriebssystemen simulieren, ne? Dass ich meinem Computer sage, er soll jetzt ein Betriebssystem von 2000 simulieren, damit ich ein Spiel von 2000, also dass ich einen PC innerhalb meines PCs quasi simuliere, also das ist so, als ob man versucht, in diese Zeit zurückzureisen und da finde ich es so cool, dass dieses Original War, was ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann, dass das einfach so super simpel funktioniert und dann auch noch auf Steam, obwohl man ja normalerweise die Adresse GOG bei sowas in Anspruch nimmt, weil die ja meistens alte Schinken wieder spielbar machen. Und ich weiß nicht, hängt das mit meinen 30ern zusammen? Keine Ahnung, dass ich mich jetzt irgendwie rückwärts bewege anstatt vorwärts, also das quasi wie bei Quantum Break, die Zeit in der Gegenwart zerstört ist und man auch also es gibt keine richtige Gaming-Zukunft mehr, alles zerwabert und dass man von hier aus alle Schritte zurück macht und dann lieber sich mit älteren Spielen auseinandersetzt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr öfter auch mal was zu RTS und Strategiespielen und Aufbauspielen, weil ich habe diese zwei Leidenschaften. Ich spreche jetzt auch regelmäßig mit Detailliebe, also dem lieben Matze, der jetzt echt gerne und öfter bei InLive vorbeikommt. Wir haben auch echt überlegt, ob wir ein längeres Format machen, das dann sowohl vor der Paywall als auch hinter der Paywall ist und dass wir uns einfach dann über Games austauschen, dass wir so eine gemeinsame Gaming-Reise anstreben. Und er meinte so, dass es ihn total verwundert, dass ich so auf der einen Seite so krass auf Horrorspiele abfahre und dann doch wieder bei Strategiespielen. Also ich kann euch auch in meinem Sonnensystem nicht erklären, wie diese beiden Genre irgendwie miteinander zusammenhängen. Ja, in beiden Spielen tätigt man Entscheidungen. Beide Spiele fordern den Prozessor, aber da hören für mich die Parallelen schon auf. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob euch das interessiert. Denn ehrlich gesagt, ich freue mich zwar über die Abonnenten, die ich habe oder die AbonnentInnen, aber ich weiß jetzt echt seit der Entwicklung von CCG zu Enliven nicht mehr, wer noch alles bei mir in der Community ist und wie viele passive Abos sich darunter befinden, die diese Entwicklung auch nicht mitbekommen haben. Also die, gegen denen gar nicht bewusst ist, dass sie mich abonniert haben. Das wird sich natürlich über die nächsten Monate auch immer mal wieder ein bisschen ausdünnen. Es werden neue Leute dazukommen. Ich lade ja auch sehr viele Gästinnen und andere CreatorInnen ein, die dann quasi auch ihre Communities mitbringen. Und ich wäre manchmal bei sowas gerne so ein Raum, also so ein Weltraumbahnhof, ne? Ein Weltraumflughafen, wo einfach sich das gesamte Gaming irgendwie trifft, die gesamte Essenz des Gamings an einem Ort speist. Final War hat's mir echt angetan, Iron Harvest hat's mir echt angetan. Ich kann's euch nicht sagen. Ich bin ja nicht so ein Freund von gutes Spiel, schlechtes Spiel, ne? Ich bin dann so jemand, der sich auch mit so abstrakten Dingen auseinandersetzt. Vielleicht ist es gar nicht, was wir in Spielen bewerten, ob es gut oder schlecht ist, sondern es geht vielleicht um das Spielgefühl. Also quasi, wenn eine Connection zwischen dem Spiel und euch besteht, ne, und ihr einfach Spaß habt, weil ihr euch wirklich, ihr als die Person, an dem absolut richtigen Game aufhaltet zur absolut richtigen Zeit und ihr auch richtig Bock darauf habt. Und wenn all diese Faktoren übereinstimmen, dann spreche ich natürlich von vom besten Spielgefühl. Und dafür muss, glaube ich, ein Spiel nicht gut sein. Aber es gibt für mich auch Quality Time im Gaming. Also ich sage, ich habe also richtig geile 4 Stunden erlebt. Oder ich habe 3 Stunden einfach, eigentlich hätte ich auch was anderes machen können. Und ich sage euch, diese 4 Stunden in Iron Harvest zu investieren, das war für mich Quality Time. Ich bin zu RTS über die Pandemie wieder dazu gekommen. Oder beziehungsweise über Frostpunk, was für mich nochmal ein super interessanter Kandidat ist, weil es mehr so ein super schwieriges Aufbauspiel ist, aber kein Schönbauspiel, weil die meisten Aufbauspiele eigentlich Schönbauspiele sind, aber sich Frostpunk nicht darum kümmert, wo ihr Wiesen platziert, wo ihr Bäume pflanzt, wo ihr Dekorationen anbringt und ob den Leuten das irgendwie gefällt, was ihr baut. Nee, ob die Leute durch das, was ihr baut, ob sie dadurch überleben können. Frostpunk ist ein Survival-Aufbauspiel und diese Art von Cross-Genres mag ich ja sowieso. Horror-Shooter, Cozy-Horror-Game, Rollenspiel-RTS, Rollenspiel-Multiplayer, diese Cross-Genres, das mag ich halt total. Nur bei Frostpunk über den Konsolenport bin ich dann irgendwie wieder zu den RTS gekommen. Liegt natürlich auch daran, wenn ich zum Beispiel mit CreatorInnen oder Creatern wie Utwin spreche, immer mal wieder mit Strategie-YouTubern, auch letztens natürlich mit dem lieben Strategie-Nerd, dann über Workers and Resources spreche. So, und je nachdem, welche Interviews man führt, ist es natürlich klar, dass man dann auch in bestimmtere Bereiche sich immer tiefer eingräbt. Und ich kann euch sagen, ich habe tatsächlich vor kurzem auch mal Frostpunk einfach mir mal auf Steam nochmal gegönnt, dass ich es dann eben, ich habe es auf der Konsole durchgespielt, jetzt habe ich es tatsächlich nochmal auf dem PC durchgespielt, hat eine ganz andere Steuerung, ist immer noch weiterhin fantastisch. Und es ist so krass, wie gut ich mich in diesem Spiel mittlerweile auskenne. Und ich tatsächlich sogar plane mit meinem Designer und anderen Leuten, dass ich nochmal detaillierter auf dieses Spiel eingehen möchte. Das wäre quasi dann ein RTS-Deep-Dive, aber dann eben von quasi der ersten Entscheidung, die man diesem Spiel am besten treffen sollte, bis zur letzten Entscheidung, also das detailliert durchzugehen. Wie schafft man die Kampagne Eine neue Heimat oder Ein neues Zuhause? Wie schafft man sie? Und uns dabei zu begleiten, wie wir bestimmte Strategiespielzüge analysieren. Ich meine, klar, sowas kann man auch beim Schach machen, nur in Computerspielen oder in Videospielen sieht das alles natürlich viel cooler aus, selbst wenn es exakt ähnlich strategisch ist und Schach wahrscheinlich weiterhin das strategischste und schwierigste Strategiespiel überhaupt bleibt, aber einfach eine Grafik wie ein Toaster hat, also einfach keine besonders geile Grafik hat und wahrscheinlich sollte diese Dame in dem Spiel auch echt mal genervt werden, keine Ahnung. RTS-Spiele, sie haben es mir angetan, ich hatte ein fantastisches Wochenende gehabt und es ist so ein ganz eigenes Setting, man ist so ein ganz Also das ist so Charakterklasse RTS-Spieler oder Spielerin und man ist ausgelastet, man ist voll auf Zack, man muss sich übelst konzentrieren, man kann nichts nebenbei machen, man hat keine Zeit gelangweilt zu werden, weil man permanent was tun muss, dann auch noch gleichzeitig, während man so super intensiviert ist, so super drin ist, dann diese Soundtrack zu genießen, auch hier der Soundtrack von Aufbau und Strategiespielen ist so, der darf halt sich gar nicht so krass in den Vordergrund drängen, er muss im Hintergrund bleiben, aber er beflügelt und euer Spiel, er untermalt euer Spiel und man ist so richtig im Fokus, man ist so richtig drin. Also bei manchen Spielen habe ich echt das Gefühl, ja klar, ich könnte jetzt jederzeit aufhören, aber manchmal, wenn ich in so einem RTS-Spiel versunken bin, dann müsste man mich schon wachrütteln und dann habe ich komplett vergessen, dass ich eigentlich existiert habe. Ich bin dann voll in diesem Spiel aufgesogen gewesen und das habe ich echt vermisst und da muss ich echt diesem Sonntag danken, dass ich da von einem Spiel in ein anderes reingesprungen bin. Und das war eine echt gute Entscheidung. Also man muss immer ganz viele richtige Entscheidungen im Strategiespiel treffen und die richtige Entscheidung ist überhaupt Strategiespiele zu spielen. Deswegen, liebe Fortnite-Kids, und ich habe da mit Utwin schon mal drüber gesprochen, also mit Strategie-YouTuber, hätten wir damals mit 8 Jahren auch die Wahl gehabt wir sind ja mit den Strategiespielen aufgewachsen. Aber wie wäre es denn eigentlich gewesen, wenn es damals schon Fortnite gegeben hätte? Hätten wir Fortnite gespielt oder Strategiespiele? Und eigentlich sind wir beide der Meinung, wir hätten trotzdem Strategiespiele gespielt. Ich habe auch ein Fable für Multiplayer-Spiele, das will ich gar nicht sagen. Ich werde auch mit euch mal über Assassin's Creed Brotherhood sprechen, über den Multiplayer. Weil ich würde sagen, wenn ich in einem Spiel wirklich einer E-Sport-Karriere am nächsten gekommen bin, und ja, das ist alles übertrieben gesprochen, dann wäre es Assassin's Creed Brotherhood gewesen. Ich hatte auch meine Zeit mit Fortnite, aber das ist ein Spiel. Erstens, du spielst gegen andere. Zweitens, andere, die wahrscheinlich viel, viel mehr Zeit haben, um sich reinzufuchsen. Und du musst allein schon viel Zeit reinsetzen, um überhaupt mal irgendwann besser zu werden. Und das braucht ihr nicht, wenn ihr gegen eine echt gute KI kämpft, zumal ihr dann kein toxisches Verhalten erleben könnt. Also die KI möchte ich sehen, die toxisch sich so verhalten kann. Und für ein Strategiespiel braucht ihr einfach nur einen extrem guten Computergegner und dann braucht ihr auch nicht, dann braucht ihr keine vollen Lobbys, dann braucht ihr nicht darauf zu achten, ob es Arschlöcher gibt. Also ich verstehe immer weniger, also immer wenn ich sage, ich verstehe Open-World-Spiele nicht, dann würde ich eher sogar sagen, ich verstehe noch nicht mal Multiplayer-Spiele. Oder zeig mir mal wirklich ein super interessantes Multiplayer-Konzept, wo es jetzt nicht darum geht, nur kompetitiv gegeneinander zu sein und sich permanent darüber aufzuregen, dass im Internet irgendwo Hacks und Cheats verkauft werden. Ich finde, da ist noch interessant Fallout 76, weil es mehr so eine Gemeinschaft ist, die es zusammenhalten muss. Das ist ein super interessantes Multiplayer-Konzept, zumal man da ja auch immer auf die schiefe Bahn geraten kann, wenn man will. Nee, Multiplayer-Games mir überhaupt nicht. Ich verstehe diesen viralen Post von Reddit, der letztens meinte, er hat nach 10 Jahren einfach alles Multiplayer-mäßige gelöscht und ist jetzt zu Singleplayern übergegangen und es war die beste Entscheidung seines Lebens. Dieser Post ist komplett durch die Decke gegangen. Ehrlich gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe doch auch schon extrem viele Stories erlebt und wenn ich dann höre, ja, Spiel Gefährlichst Clair Obscure Expedition 33, diese Story ist so emotional. Ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche manchmal Spiele, die von 0 auf 200 hochschalten meinem Prozessor und ich habe manchmal das Gefühl bei so einer Story, wenn ihr halt ähnlich wie bei einer Serie bis 3 Staffeln gucken, damit ihr wirklich emotional involviert seid, da braucht ihr extrem viel Zeit, um involviert zu sein und ich glaube, gamingtechnisch funktioniere ich im Privaten gar nicht mehr so. Und bei dem RTS-Spiel ist es so, ihr werdet sofort reingeschmissen, ihr müsst euch damit auseinandersetzen und wenn ihr wirklich gut involviert seid, wenn ihr gut trainiert seid, wenn ihr es drauf habt, wie man dieses Spiel spielt, dann könnt ihr dieses Wissen auch immer wieder abrufen. Irgendwas ist es, dass mir RTS-Spiele mehr geben können als ein Story-Spiel. Ich glaube auch einfach, weil ich in einem RTS-Spiel mitspiele und bei einem Story-Spiel habe ich immer das Gefühl, kann ich jetzt wirklich in dieser Handlung selber aktiv mitspielen durch eine Entscheidung? Also, dass ich etwas in dieser Geschichte beeinflussen kann, dass ich einen Charakter spiele? Oder ist es wieder, ich sehe eine Sequenz, dann darf ich wieder spielen und dann sehe ich eine Sequenz? Also, dass es quasi eigentlich ein Film und ein Spiel in einem ist und dass die Story sich immer nur im Film aufhält. Ich finde es dann immer interessant, wenn es ein Storyspiel auch schafft, dass ich die Story auch spielen kann und nicht nur, dass ich quasi Sequenzen zuschaue. Denn das, finde ich, ist... Das ist nichts dem Gaming eigenem. Das ist etwas, was wir aus Serien und Filmen haben. Ich finde es immer dann beeindruckend, wenn ein Storyspiel schafft, dass ich die Story auch spiele und sie nicht nur angucke. Das ist das eine. Das möchte ich vielleicht später nochmal verfolgen. Mir geht es auf diesem Kanal eher darum, über Spielgefühle zu sprechen, über Spielphilosophie. Ne? Was machen Spiele mit uns? Was ist die Meta? Was ist die Meta-Ebene von Dings? Was befindet sich eigentlich hinter der Aussage, wenn Leute sagen, es ist ein Meisterwerk? Ein folgendes Spiel ist ein Meisterwerk. Und abseits mal von der Aussage, ja, es hat mir total Spaß gemacht. Nee, aber was unterscheidet dieses Spiel jetzt vom anderen und warum ist ein eines Spiel vielleicht noch genialer als ein anderes? Und da tief in die Details reinzugehen und über Konzepte zu sprechen, das interessiert mich dann doch schon. Das interessiert mich schon eher. Ich habe sehr viel mehr über mich selbst nachgedacht, als ich dieses RTS-Wochenende hatte. Und wenn ich jetzt auch noch mal einen Frostpunk ausgrabe, dann denke ich auch noch mal viel mehr darüber nach, was gerade eigentlich passiert, während ich spiele, was ich logischerweise ja eigentlich nicht wahrnehmen kann, wenn ich super involviert bin. Dass ich versuche, mich von mir selbst zu trennen, dass ich quasi spiele und gleichzeitig mich beim Spielen beobachte, weil ich das so ultra spannend finde. Leute, spielt mehr RTS-Spiele, spielt mehr Aufbauspiele, gebt euch einen Ruck und wenn ihr nicht wisst, was ihr spielen sollt, dann schaut im Internet nach, lasst euch Dinge empfehlen, guckt nicht unbedingt die erstbesten Listen, weil da sind nur die typischsten Top 10. Nee, schaut haltet aus schon nach speziellen Spielen und das Schöne ist meistens, wenn sie dann noch echt alt sind und noch laufen, sind sie meistens super günstig. Also ältere Spiele zu spielen lohnt sich so viel mehr als neuere Spiele zu spielen. Denn ich muss ja auch ehrlich festhalten, was hat ein Release-Spiel so Besonderes? Es erscheint gerade. Es ist die riesen Blackbox, keiner weiß, ob es gut ist. Und dann seid ihr quasi mit an der Front und dürft auch mit rausfinden, ob es gut oder schlecht ist, ob die Marketingkampagne gelogen hat. Da finde ich so viel angenehmer, ein Spiel zu spielen, das seit 10 Jahren draußen ist, worüber schon extrem viel gesprochen worden ist und wo auch keine Marketingkampagne mehr irgendjemand manipulieren kann, wo einfach die Wahrheit, was das für ein Spiel ist, einfach draußen steht. Sie ist einfach abrufbar. Sehr konfuser Podcast vermutlich. Ich wollte aber einfach mal jetzt auch nach dem Death Stranding Video einfach mal euch mehr so ein bisschen an meiner Spielkultur, an meinem Spielverständnis, an meiner Spielphilosophie teilhaben lassen. Und lasst uns gerne, wenn ihr interessiert seid, mehr über RTS und mehr über Aufbauspiele sprechen, weil das so ein super interessantes Konzept und Genre ist, wo ganz viele Faktoren anders justiert sind, was mir halt Spiele heutzutage echt kaum geben können. Es gibt so modernes Gaming, ich glaube, das moderne Gaming ist ein sehr stressiges Gaming, ist ein sehr volles Gaming. Und es hat dann manchmal auch so ein paar Juwelen, aber das ist, finde ich, immer so ein bisschen, das sind so die Ausnahmen. Und wenn ihr so in die Vergangenheit guckt, da gibt es so viele echt interessante Ideen, die heute nicht mehr aufgegriffen werden und dadurch aber, das ist irgendwie das Schöne, Zeit ist relativ im Gaming, Zeit ist super relativ. Ihr könnt mit einer Person von 2000 könnt ihr nicht mehr sprechen, aber ihr könnt ein Spiel spielen von 2000. Das könnt ihr quasi wieder lebendig machen, das könnt ihr real machen und dass es dann eben keinen Unterschied macht, ob ihr es jetzt 2000 gespielt habt oder 2010 oder 2020. Das finde ich irgendwie dieses Zeitmaschinenmäßig bei Gaming, das finde ich total toll. 28 Minuten ins Mikrofon gelabert für euch, ein Experiment, da ich diese Solo-Podcasts auch ein bisschen mehr trainieren möchte und einfach schauen möchte, was das bei euch auslöst oder wie ihr darüber denkt, weil Gästinnen kennt ihr, ne, die Interviews kennt ihr, das Format kennt ihr, aber wir müssen noch viel mehr neue Formate ausprobieren. Ich kann euch jetzt schon sagen, da sind noch sehr, sehr viele Formate gerade in Entwicklung, die euch überraschen dürften. In diesem Sinne ein leichtes Leben. Race is Chaos. Und wenn ihr noch Bonus-Content haben wollt, dann schaut euch das gerne auf Steady an. Meine Reportagen, meine Deep Dives, meine Detailanalysen. Für Minimum 5 Euro geht es los. Oder ihr nehmt das Sparabo mit einer YouTube-Kanalmitgliedschaft, wo alle Dinge ein bisschen später kommen, ihr nicht so viel zahlt. Und dann könnt ihr euch ja immer noch überlegen, ob ihr einen Gang höher schalten wollt und das komplette Enlivenland genießen wollt. In diesem Sinne, haut ihr rein und spielt RTS-Spiele und schreibt mir mal eure Lieblings-RTS-Spiele in die Kommentare. Lasst uns mal darüber austauschen und sagt mal, ob ihr diesen Schwerpunkt neu, vielleicht einen anderen neuen Schwerpunkt, der hin und wieder mal vorkommen kann, ob ihr den mögt oder ob ihr das eigentlich nur so als Horror-Channel wahrnimmt, weil ich nehme das nicht so wahr, aber Silent Hill ist mir super wichtig. In diesem Sinne, haut rein. Frohes Zocken. Ciao.